Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Matthias Friebe, guten Abend. Drei Präsidenten, dazu drei Interimsphasen mit Doppelspitzen. Der Deutsche Fußballbund hat turbulente Jahre hinter sich. Seit 2012 traten mit Wolfgang Niersbach, Reinhard Grindel und Fritz Keller gleich drei DFB-Präsidenten zurück. Aktuell die nächste Übergangszeit und die soll dann am 11. März enden. Dann wird nämlich der nächste DFB-Präsident gewählt. Zwei Kandidaten stehen zur Wahl. Der langjährige Vizepräsident und aktuelle Interimschef Peter Peters und Bernd Neuendorf. Der Präsident des Fußballverbands Mittelrhein geht als Favorit in die Wahl, seit ihm vor Weihnachten die Regional- und Landesverbände breit das Vertrauen ausgesprochen haben. Und heute ist er bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Guten Abend, Herr Neuendorf.
Schönen guten Abend.
Herr Neuendorf, designierter DFB-Präsident, kann man das jetzt schon so sagen?
Das würde ich auf jeden Fall so nicht sagen, weil wir haben eine Wahl vor uns und die gilt es zu respektieren. Der Bundestag entscheidet final über den Präsidenten und insofern muss man sich anstrengen und weiter für seine Ideen und für die Person werben. Und das tue ich gerade. Insofern auf keinen Fall designiert. Ich kandidiere gerne für dieses Amt. Aber man muss sozusagen sich auch anstrengen, dass es am Ende des Tages dann auch Mehrheiten gibt auf diesem Bundestag.
Wenngleich Sie natürlich jetzt schon eine breite Mehrheit haben hinter sich im Rücken, die können Sie zumindest wissen, dass Sie die haben bei den Landes- und Regionalverbänden. Das heißt, an Ihnen vorbei kann eigentlich, wenn nichts mehr passiert, niemand mehr Präsident werden.
Das würde ich nicht so sehen. Wir haben sicherlich Folgendes gemacht, Peter Peters und ich. Wir haben ja unsere Programme vorgestellt in den Regional- und Landesverbänden. Das war ein sehr umfassender Prozess und über mehrere Tage hat sich das hingezogen und wir haben unsere Vorstellungen da erläutert und da waren auch viele Delegierte dabei, die Präsidien der Regional- und Landesverbände und am Ende des Tages muss sich jeder jetzt sein Meinungsbild machen, auch seitens der Delegierten. Die Konferenz der Präsidenten hat nach dieser Vorstellungsrunde in der Tat zu erkennen gegeben, dass sie mich als Kandidaten favorisieren. Aber wir haben natürlich insgesamt weit über 250 Delegierte und man muss für jeden Einzelnen werben und bei jedem Einzelnen, für jeden Einzelnen überzeugend sein. Und das versuche ich und das ist auch mein Ziel.
Sie haben mal gesagt in einem Interview, es gehörte nicht zu Ihrem Lebensplan, DFB-Präsident zu werden. Warum wollen Sie es jetzt doch?
Das gehört in der Tat nicht zum Lebensplan. Sie wissen ja selber, ich bin erst seit 2,5 Jahren ungefähr hier am Mittelrhein jetzt Präsident. Und das war für mich eine tolle Aufgabe, als ich damals gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen könne. Und habe diese Aufgabe auch mit großem Einsatz und viel Engagement angetreten. Ich glaube, wir haben trotz Corona hier auch eine Menge erreicht schon und wichtige Signale gesetzt, über die wir noch sprechen können. Und es ist dann so gekommen, wie ich es nicht erwartet habe. Ich habe ja einen Fritz Keller als Präsidenten mitwählen dürfen auf dem letzten Bundestag. Da war ich auch hier am Mittelrhein im Amt und das war mein erster Bundestag. Wir haben Fritz Keller gewählt und musste dann aber auch erleben, dass Fritz Keller nach relativ kurzer Zeit auch schon wieder abgetreten ist. Und das ist natürlich eine Situation, der man sich A nicht wünscht und von dem man auch nicht ausgehen kann. Und wenn sich dann die Frage stellt, wer kommt für die Nachfolge in Frage, dann denkt man da auch in keinster Weise zunächst mal an sich selber. Es ist dann so gekommen, dass viele Namen gehandelt wurden und mein Name war dann auch dabei irgendwann. Nun komme ich aus der Politik und weiß, was das zu bedeuten hat, nämlich, dass man das nicht allzu ernst nehmen sollte zunächst, weil Namen werden jeden Tag gehandelt und zwei Wochen später sind es dann wieder andere. Und so war es in dieser Situation auch. Ich habe irgendwann meinen Namen gelesen und
Was haben Sie da gedacht, als Ihr Name zum ersten Mal gefallen ist?
Wie gesagt, ich habe es sportlich und politisch gesehen, nach dem Motto, das ist jetzt ein Name, der gefallen wird oder der vielleicht mal genannt worden ist und dann aufgeschrieben wird, aber das wird sich auch wieder relativieren. Das war wirklich mein erster Gedanke und dann ist aber Folgendes passiert. Also nachdem der Name dann mal in der Öffentlichkeit war, gab es dann doch auch viel Zuspruch aus dem Fußball, aber auch außerhalb des Fußballs, weil ich eben ja auch viele andere, eine breite andere berufliche Vergangenheit habe, wo Menschen gesagt haben, das wäre eigentlich eine gute Lösung, wie wir dich kennen als Mensch und als Person, glauben wir, dass das, dass du jemand bist, der dem DFB jetzt gut tun würde. Und dann fängt man sich zwangsläufig an, damit zu befassen. Und unter welchen Bedingungen würde man das machen? Und ob man, es hängt ja eine Menge dran, das ist ja völlig klar, und man geht nicht naiv daran. Und das sind die Überlegungen gewesen, die dann eine Rolle gespielt haben. Man berät sich wirklich mit engen Freunden, mit der Familie und dann am Ende des Tages steht dann der Entschluss, dass man das dann auch möchte und will. Und wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Also jetzt gehe ich das auch mit großer Werf an und großem Einsatz und bisher macht mir das auch großen Spaß.
Sie kommen ja aus der Politik, haben Sie auch schon gesagt. Sie waren Sprecher auch bei Gerhard Schröder. Sie wissen, was das bedeutet, DFB-Präsident. Dann kommt man auf die relativ große Bühne, zumal wenn da noch eine Heimeuropameisterschaft ansteht. Da muss man sich auch mit ganz, ganz vielen großen sportpolitischen oder politischen Themen befassen. Das dürfte Ihnen aus Ihrer Vergangenheit nicht schwer fallen. Aber wenn Sie sagen, trotzdem mussten Sie eine Entscheidung treffen, worüber haben Sie da nachgedacht?
Ja, man hat natürlich darüber nachgedacht, wie ist im Moment das Image des DFB und Sie haben es ja selber angedeutet in der Anmoderation, wie ist es eigentlich den letzten Präsidenten ergangen und das ist natürlich ein Thema, mit dem man sich befasst. Will man das persönlich, dass man sozusagen in eine Situation kommt, die politisch schwierig ist, die menschlich schwierig ist vielleicht, aber in der Tat bin ich solche Situationen gewöhnt. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, dass man sich selber prüft und sagt, was ist man für ein Mensch und was hat man für Eigenschaften und glaubt man, mit diesen Eigenschaften auch bestehen zu können, auch wenn es politisch schwierig wird oder wenn in der Öffentlichkeit auch Druck entsteht an bestimmten Stellen. Und ich glaube, dass ich insgesamt mit meiner Art, wie ich Politik gemacht habe, wie ich Häuser geführt habe, auch im Ministerium, dass ich schon glaube, dass es ein Kulturwandel werden könnte. Den strebe ich zumindest an im DFB. Ich will also wirklich ein Präsident sein, der vernunftbasiert und nüchtern und aber auch zugewandt und zuhörend auf die Menschen zugeht und diese Konfrontation, wie wir sie zuletzt erlebt haben, in vielerlei Hinsicht. Da bin ich definitiv der Meinung, dass das nicht zum Ziel führt. Das muss beendet werden. Wir brauchen wieder ein Verständnis dafür, dass der Fußball, dass wir einen Fußball haben für Nicht-Profis und Amateure oder umgekehrt, sondern dass wir insgesamt nur stark sein können und wir müssen stark sein und wir müssen Einigung erzielen und wir müssen nach außen ein besseres Bild abgeben, wenn wir Einfluss behalten wollen, insbesondere auch in der Politik. Das ist ganz wichtig.
Da waren jetzt eine ganze Menge Themen dabei, die werden wir sicherlich auch ansprechen, was Profis und Amateure angeht, was auch die Situation im DFB angeht. Wenn Sie diesen kulturellen Wandel ansprechen, den Sie da anstreben, das haben ja Ihre Vorgänger auch versucht schon. Auch Fritz Keller hat versucht, zusammenzuführen, Dinge aufzuklären, neu zu machen. Jetzt haben Sie auch in Ihrer Präsentation ganz oft das Wort unser benutzt. Also das ist unser Fußball, das sind unsere Chancen. Warum glauben Sie, haben Sie die Kraft und die Durchsetzungsstärke, dass Sie es wirklich schaffen, da wieder eine Gemeinsamkeit herzustellen, die seit vielen Jahren nicht da ist?
Ich glaube zunächst mal, dass es nicht nur um eine Person geht und dass das niemand wirklich ganz alleine schaffen kann. Ich glaube, für mich ist ganz wesentlich, wie sieht jetzt eigentlich die neue Führungsmannschaft des DFB künftig aus? Und ich glaube, da haben wir wirklich riesige Chancen. Wir haben ja eine Neuaufstellung in der DFL auch, wie Sie wissen. Also wir haben jemand mit Aki Watzke, der jetzt hinzustößt als Aufsichtsratschef. Wir haben eine Vorstandsvorsitzende Donata Hopfen, die neu kommt. Wir werden, oder ich zumindest, werde natürlich auch Menschen präsentieren, die zu meinem Team gehören. Und dabei ist für mich ganz wichtig, wie setzt sich dieses Team auch zusammen? Das muss nicht nur fachlich stimmen, das muss auch menschlich stimmen. stimmen. Das muss so sein, dass man das Gefühl hat, man kann wirklich bedingungslos einander vertrauen, weil das ist natürlich schon auch, muss man sagen, eine Lehre aus der Amtszeit von Fritz Keller, weil da hat sich ja gezeigt, insbesondere das Verhältnis Präsident-Generalsekretär war am Ende völlig zerrüttet. Und wenn es an dieser wichtigen Schaltstelle dann nicht funktioniert, dann hat der Verband insgesamt Probleme und das schadet dem Image. Ich glaube, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie man es schaffen kann und wie man es angehen muss, dass man es nicht alleine sich hinstellt und sagt, ich sorge dafür, dass der DFB wieder in ruhiges Fahrwasser kommt, sondern das ist eine Teamaufgabe und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass uns das gelingen muss.
Gibt es denn jemanden in der aktuellen Führungsmannschaft, es kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere gerade auf der Vize-Ebene bleibt, in dem Sie trotzdem Vertrauen haben jetzt oder würde es einen kompletten Neuanfang geben mit Ihnen?
Also wenn ich von Führungsmannschaft rede, dann rede ich zunächst mal von der engeren Führung des DFB. Das ist der gesetzliche Vorstand oder der Präsidialausschuss, wie es heute heißt. Und Sie wissen selber, wer im Präsidialausschuss sitzt. Das ist der Vertreter der DFL. Das ist Schatzmeister, Generalsekretär, die weibliche Form immer mitgedacht. Der Präsident und der erste Vizepräsident Amateure. Das ist für mich der engere Führungskreis. Und ich glaube, das wissen Sie auch, dieser Führungskreis wird sich rund erneuern. Es wird der erste Vizepräsident DFL wird neu kommen, das ist erwähnt worden. Der erste Vizepräsident Amateure wird neu kommen und es wird neue Generalsekretärin, neue Schatzmeisterin und neuen Präsidenten geben, jetzt ganz unabhängig von meiner Person. Das zeigt doch, dass der vielbeschworene Neuanfang auch tatsächlich stattfindet. Wir haben in der engeren Führung 5 Menschen derzeit und die werden alle neu sein. Und das ist, finde ich, mehr Neuanfang geht eigentlich nicht.
Ich konfrontiere Sie mal direkt mit einem Zitat, das Thomas Kistner, den Sie auch kennen werden, von der Süddeutschen Zeitung bei uns im Deutschlandfunk gesagt hat, als er über Ihre Person gesprochen hat und den Neuanfang. Da hat er gesagt, Sie müssten sich schon jetzt vor der Wahl vorhalten lassen, ein Bündnis mit den dunklen Kräften im DFB eingegangen zu sein. Das klingt nicht nach Neuanfang.
Ja, das ist ein bisschen klischeehaft. Also ich stehe nun, glaube ich, aus meiner ganzen Biografie heraus jetzt nicht, glaube ich, unbedingt im Verdacht, mich mit dunklen Mächten einzulassen. Also das möchte ich schon mal ganz klar sagen. Und wenn von dunklen Mächten die Rede ist, dann bitte ich Sie als auch Ross und Reiter zu nennen, wer das sein soll.
Also kann ich Ihnen sagen, wen er gemeint hat? Er hat gesagt, dass Sie direkt sozusagen eine Verbindung mit unter anderem den jetzt sehr in der Kritik stehenden ersten Vizepräsidenten Rainer Koch eingegangen sind.
Ich weiß nicht, woran Herr Kistner das festmacht, dass ich eine Verbindung mit ihm eingegangen bin. Ich finde, ich habe ein sehr gutes Verhältnis, wie ich glaube, für mich in Anspruch zu nehmen zu können, mit allen Kollegen aus den Regional- und Landesverbänden für die kurze Zeit, die ich jetzt dabei bin, 2,5 Jahre. Und dafür spricht ja auch das eindeutige Votum der Konferenz. Das ist ja sozusagen nichts, was eine Person festlegt, sondern die Vorstellung hat, wie gesagt, überall im ganzen Land stattgefunden. Und am Ende des Tages war das Votum eindeutig. Das finde ich etwas verwunderlich, so eine Betrachtung. Ich glaube auch, dass die Vorstellung, die ja in Teilen grassiert, dass man sagt, Rainer Koch dirigiert die Konferenz nach Belieben und schiebt alle Menschen in der Konferenz wie Schachfiguren auf einem Brett hin und her. Ich glaube, wenn man sich mal mit den Biografien der Menschen befasst, die in dieser Konferenz sitzen, alles sehr honoriger und wie ich finde, aus ihren Biografien heraus mit sehr vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen versehene Menschen, dann wird man sehr schnell, glaube ich, zu dem Eindruck kommen, dass das Persönlichkeiten sind, die durchaus in der Lage sind, sich eigene Meinungen zu bilden, eigene Urteile zu fällen. Und bei allem Respekt dazu zähle ich mich selber auch.
Lassen Sie uns, bevor wir noch einen Schritt weitergehen, noch eine Frage bei Rainer Koch bleiben. Er steht ja sehr in der Kritik. Es gab dieses, man muss fast schon sagen, legendäre Fernsehinterview im ZDF. Auch vor wenigen Tagen gab es noch neue Berichte. Da ging es um die Ethikkommission und um neue Satzungsänderungen, die da anstehen. Würde Rainer Koch nach wie vor eine Rolle im DFB spielen, wenn Sie Präsident sind?
Auch diese Frage verwundert mich, die habe ich schon öfter gestellt bekommen, weil egal wer am Ende des Tages Präsident wird, es wird so sein, wie ich es jetzt noch mal kurz skizziere. Die Regionalverbände im DFB, von denen wir fünf haben, die bestimmen einen Kandidaten für das Präsidium des DFB. In Süddeutschland sind es zwei, der Süddeutsche Landesverband. Hier wird niemand eingreifen können. Das ist eine autonome Entscheidung der jeweiligen Regionen. Und im Süden ist diese Entscheidung bereits gefallen, nämlich dass Rainer Koch und Ronny Zimmermann die beiden Kandidaten des Südens für das Präsidium sind. Niemand hat Einfluss darauf, sozusagen diese Entscheidung in irgendeiner Form ja, zu beeinflussen.
Aber dann wäre es ja kein hundertprozentiger Neuanfang trotzdem, oder?
Entschuldigung, ich möchte das gerne noch zu Ende führen. Und dann kommen diese Personen auf den Bundestag und dann entscheidet der Bundestag in einer Wahl, ob diese Menschen ins Präsidium gewählt werden, ja oder nein. Das ist völlig unabhängig von, also Ihre Frage war ja, wollen Sie mit dem zusammenarbeiten? Nochmal, die Nominierung erfolgt durch den Süden. Die Entscheidung fällt der Bundestag. Und egal, wie der Präsident am Ende des Tages heißt, er wird mit der Entscheidung des Bundestages und mit der Entscheidung des Süddeutschen Regionalverbandes leben müssen. Und deshalb auch hier der Respekt vor dem Bundestag sagt eindeutig, da warte ich in Demut das Votum der Delegierten ab. Und wenn Rainer Koch im Präsidium sitzt, dann ist es so. Es ist aber zumindest sichergestellt, und das habe ich eben versucht deutlich zu machen, dass er auf keinen Fall mehr zu dem gesetzlichen Vorstand, dem Präsidialausschuss oder der engeren Führung zählen wird, auch nicht zu meinem Team gehören wird. Das kann ich hier auch schon deutlich sagen. Und insofern ist es immer wohlfeil zu sagen, ja, Sie müssen sich distanzieren. Eine Distanzierung ist deshalb nicht möglich, weil der Bundestag in eigener Verantwortung und hoheitlich darüber entscheidet, wer ins Präsidium rückt oder nicht. Und das ist nicht eine Entscheidung einer einzelnen Person oder eines einzelnen Präsidenten.
Interpretiere ich zu viel rein, wenn ich Sie so zusammenfasse, dass Sie sagen, wenn der DFB-Bundestag ihn wählt, müssen Sie ihn mit ihm zusammenarbeiten, aber Sie wollen nicht unbedingt mit ihm zusammenarbeiten.
Nein, das ist auch nicht richtig. Also jeder Präsident muss mit ihm zusammenarbeiten, wenn der Bundestag ihn gewählt hat. Und ich habe auch schon mehrfach deutlich gemacht, ich weiß, dass Rainer Koch von vielen Seiten kritisiert wird, auch in der Kritik steht. Aber man muss sich selber prüfen. Und ich habe in meiner relativ kurzen Amtszeit, ich habe mich wirklich zurückgelehnt und habe überlegt, welche Erfahrungen hast du mit der Person gemacht und wie sind deine persönlichen Einschätzungen? Und ich kann einfach nur sagen, es ist ein professionelles Arbeitsverhältnis. Ich habe in keinster Weise bisher mit ihm eine Erfahrung gemacht, das, was ihm ja oft angehangen wird, dass er, wie der Umgang mit Leuten ist, wie er sich verhalten hat. Also wir haben ein sehr professionelles Verhältnis bisher geklärt und ich werde nicht, und das sage ich auch in aller Deutlichkeit, das bin ich meinem Gewissen, das bin ich mir als Mensch schuldig, mich nicht von jemandem distanzieren, nur weil andere das fordern und weil andere ihn kritisch sehen. Ich bin schon in der Lage, mir ein eigenes Bild zu machen. Das habe ich getan. Und solange ich nicht den Eindruck habe, dass ich mich von ihm distanzieren müsste aufgrund eines ganz konkreten Anlasses, werde ich das auch nicht tun. Das heißt, Rainer Koch wird im Präsidium sein und wenn er gewählt wird vom Bundestag, und ich werde es genauso handhaben wie bisher, ich werde professionell mit ihm zusammenarbeiten.
Dann lassen Sie uns ein bisschen auf die anderen Aufgaben gucken, die da noch auf Sie zukommen. Es gibt ja noch mehr Probleme, die der DFB hat, sonst wäre es nicht in den letzten Jahren so ein schwieriges Fahrwasser gewesen, in den letzten 10 Jahren. Ganz über allem steht wahrscheinlich die Aufarbeitung der sogenannten Sommermärchen-Affäre um eine möglicherweise gekaufte Fußball-WM 2006. Wie würden Sie Ihre Verantwortung verstehen, diese Affäre aufzuarbeiten und aus dem DFB-Tagesgeschäft sozusagen abzuräumen?
Das ist natürlich ein Thema, was den DFB in der Tat schon sehr lange beschäftigt. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, das Ganze ist jetzt 16 Jahre her und zuletzt hat ja auch Fritz Keller sicherlich auch sehr honorig nochmal versucht, über die sogenannte Generalinventur Licht ins Dunkel zu bringen. Was ist damals an Geldern geflossen und wofür? Das ist ja die große Frage nach wie vor. Man muss aber auch sagen, auch die von Fritz Keller angestoßene Initiative Initiative, nochmal mit Externen zu versuchen, hier Klarheit zu schaffen, hat am Ende des Tages zu keinem Ergebnis geführt. Und ich sage,
nach allem, was man weiß, hat er ja auch nicht 100% die Chance gehabt, weil ihm ja auch selbst nicht alles mitgeteilt wurde. So hat das zumindest dann nachher auch gesagt.
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß, was soll ihm nicht mitgeteilt worden sein?
Es ging ja um Berichte und Beraterverträge. Das war ja Stichwort Kurt Diekmann, diese Affären, die es dann jetzt noch in den letzten Monaten gab, wo zum Teil er gar nicht wusste, was da an Verträgen abgeschlossen wurde, an ihm vorbei.
Gut, aber ich glaube, jetzt vermengen wir zwei Sachen, also Diekmann und Berater. Das ist, glaube ich, ein anderer Strang. Da hat er in der Tat kritisiert, dass ihm Unterlagen nicht vorenthalten worden sind. Wir reden jetzt über das Sommermärchen. Das war ja Ihre Ausgangsfrage. Und ich glaube, hier gibt es sehr wohl einen Abschlussbericht, den er ja selber initiiert hat, diese Generalinventur, die sogenannte. Und auch das hat zu keinen Ergebnissen geführt. Was ich sagen will, ist, dass es natürlich wünschenswert wäre, wenn man hier Licht ins Dunkel bringen könnte. Da stehe ich auch zu. Aber wir brauchen hierzu, glaube ich, neue Fakten. Würde ich mich auch damit befassen. Aber ich glaube, jetzt eine weitere Studie, ich glaube, es wäre ja dann schon die dritte umfassende Studie, die wir in Auftrag geben würden dazu, ob das wirklich noch zu Ergebnissen führt, da muss man zumindest ein Fragezeichen machen.
Aber wie kriegt man das Problem dann gelöst? Es gibt ja immer noch ein Interesse auch in der Öffentlichkeit zu wissen, was ist wirklich passiert. Also irgendwie muss ja da mal ein Ergebnis dann passieren auch, egal ob es nun einen Bericht gibt oder nicht.
Genau, aber ein Interesse hat sicherlich jeder daran, immer solche Vorfälle aufzuklären. Nur wir sind alle angewiesen darauf, dass entsprechende Dokumente, entsprechende Personen dann auch berichten. Und niemand wird in der Lage sein, als Präsident oder als Präsidentin oder als Gremium sozusagen, glaube ich, hier auch und gerade auch meine Person, die jetzt nun wirklich nicht damit befasst war und das Ganze, wie gesagt, schon sehr, sehr viele Jahre zurückliegt, Licht ins Dunkel zu bringen. Hier sind wir wirklich darauf angewiesen, dass die Personen, die über Informationen verfügen, sie dann auch zur Verfügung stellen.
Aber ganz klar gefragt, hat der DFB da in den letzten Jahren Fehler gemacht, was versäumt? Hätte man das ganz anders angehen müssen?
Das kann ich natürlich in der Intensität nicht beurteilen, weil ich wirklich nicht dabei war. Aber mein Eindruck ist schon, dass jeder weiß und im DFB auch jedem bewusst ist, dass das Thema schwierig ist, dass es den DFB belastet. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass im DFB die Haltung vorherrscht. Wir haben kein Interesse an einer Aufklärung. Ich glaube, insgesamt wäre es hilfreich, wenn es so wäre und so käme, weil es, das sieht man ja auch an Ihren Nachfragen, das Thema natürlich besser wäre. Man hätte das Thema geklärt, als dass man es immer wieder neu aufgreifen müsste. Ich habe nicht den Eindruck, dass es hier an Aufklärungseifer gefehlt hat. Das zumindest aus meiner jetzigen Position heraus.
Das heißt, Sie würden der Öffentlichkeit, in deren Licht Sie ja sozusagen nach Ihrer Wahl auch stehen, würden dann auch deutlich sagen, Sie meinen es ernst damit, dass man da jetzt einen Neuanfang wagt und dass man da wirklich eine Aufarbeitung auch hinbekommt?
Nein, ich habe es ja gesagt. Ich glaube, wir sind schon darauf angewiesen, dass Menschen, die Wissen haben über die ganzen Umstände seiner Zeit, dass sie sich auch erklären oder Unterlagen, die existieren, über die wir nicht verfügen, dass sie vorgelegt werden. Das ist das, was passieren muss. Ansonsten, glaube ich, kommen wir an der Stelle wirklich nicht weiter.
Sie haben in Ihrer Präsentation bei den Landesverbänden auch das Wort gesellschaftliche Verantwortung benutzt. Vielleicht frage ich Sie mal ganz allgemein, wie würden Sie das definieren, gesellschaftliche Verantwortung des Deutschen Fußballbunds?
Das ist natürlich sehr breit gefasst. Ich glaube, Sie haben ja gesagt, ich komme richtigerweise, dass ich aus der Politik komme. Und wenn man damit mal anfängt, ich war in einem Ministerium, da ging es unter anderem um Kinder und Jugendliche. Und ich glaube, was der Fußball in diesem Bereich leistet, auch was er im Bereich Integration leistet, das ist ganz gewaltig und großartig. Und deswegen ist es auch, glaube ich, ein Punkt, warum ich sage, ich möchte diese Aufgabe gerne machen, weil ich glaube, der DFB ist eben weit mehr als ein Fußballverband, allein schon wegen der schieren Größe. Wir haben hier eine Verantwortung, was Integration betrifft, was die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen betrifft, was das Thema Diversität betrifft, auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich bin definitiv der Meinung, das sind alleine vier Komplexe, wo wir auch in Zukunft großes Gewicht und Augenmerk drauflegen müssen. Und ich werde auf jeden Fall, bin ich jemand, der hier auf jeden Fall auch ein Augenmerk drauflegen möchte.
Greifen wir uns eins raus, Stichwort Diversität und Gleichstellung. Sie haben schon gesagt, Sie werden eine Vizepräsidentin vorschlagen, die sich federführend um diese Themen kümmern soll. Haben Sie schon jemanden im Kopf?
Nein, ich habe das noch nicht. Ich gucke jetzt ganz gezielt zunächst nach anderen Personalien, aber natürlich ist das eine wichtige Funktion, dass wir hier jemanden bekommen, der dieses Thema auch verantwortlich vorantreibt. Es ist uns hier am Mittelrhein, glaube ich, sehr gut gelungen, insbesondere mit Blick auf die stärkere Beteiligung von Frauen, dass der Verband hier zumindest weiblicher geworden ist. Ich würde mir immer noch wünschen, dass wir mehr Menschen mit Migrationshintergrund, auch jüngere Menschen, noch in die Verbände bekommen. Das wird eine Aufgabe sein, der wir uns stellen müssen. Das Thema der Frauen, ich bin im Gespräch mit der Fraueninitiative Fußball kann mehr.
Könnte es jemand von denen werden für diese Position? Ist das vorstellbar?
Nein, ich habe, wie gesagt, hier noch überhaupt keine Entscheidung getroffen und das würde ich auch gerne, nicht gerne öffentlich verhandeln. Aber wir haben einen guten Austausch, das kann ich, glaube ich, sagen. Und wir sind ja im Ziel durchaus der Meinung, dass es zu mehr Frauen im Fußball kommen muss. Da sind wir uns sehr einig. Die Frage ist, was kann man jetzt ad hoc erreichen? Und da war mein Vorschlag, diese Position zu schaffen und dass wir aber dann in den kommenden Jahren uns wirklich jeder Anstrengung unterziehen, dass wir mehr Frauen und Mädchen sozusagen von unten, also über die Kreis- und Landesverbände und bis hin dann auf die Bundesebene in Verantwortung bekommen. Das geht nur so. Und wir haben am Mittelrhein damit begonnen. Ich habe zum Beispiel eine Vizepräsidentin. Wir haben zwei weitere Frauen bei uns im Präsidium. Wir haben in der Hauptamtlichkeit fast 50% Frauen bei uns am Mittelrhein und das sind Signale, die kann man setzen, die kann man auch befördern, wenn man Präsident ist und genau das habe ich vor, wenn ich am 11.3. gewählt werde.
Der DFB bewirbt sich ja auch um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft der Frauen 2027. Wird dann auch die Förderung des Frauenfußballs eines der größeren Themen Ihrer Präsidentschaft?
Unbedingt. Wir müssen rund um die Euro 24, die ja schon bei uns ist, und um die Bewerbung 27, die wir unbedingt, glaube ich, zum Erfolg führen müssen. Es wäre sehr, sehr wünschenswert, das zu bekommen, weil wir alle wissen ja, was passiert, wenn man so große Turniere im Land hat. Das wissen wir durch die Turniere 2006, 88, die WM oder auch die großen Frauenturniere, die wir hatten oder auch die Erfolge, die wir mit den Mannschaften hatten. Das zieht immer junge Menschen in die Vereine und das brauchen wir, aber wir müssen auch darauf vorbereitet sein, wenn die jungen Menschen dann kommen. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir brauchen Trainerinnen und Trainer im Amateurbereich. Wir brauchen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Der ganze Apparat, es ist ja nicht nur, geht ja nicht nur um Spieler, sondern wie fängt man diese Menschen dann auf? Wie werden sie qualifiziert, auch ausgebildet? Das sind die Themen, die mich dann jetzt umtreiben werden, weil darauf müssen wir uns vorbereiten. Wir wissen, wenn wir ein großes Turnier bekommen, wie die Frauen-WM, was dann passiert, dass wir einen Zulauf haben werden. Und dann wollen wir nicht und können es uns nicht erlauben, dass die Vereine dann da stehen und achselzuckend und sagen, ja, wer soll die trainieren oder wie organisieren wir Spielbetrieb mit ausreichend Schiedsrichtern und Betreuern? Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Ist natürlich auch eine Riesenchance. Und das würde doch, glaube ich, großen Spaß machen, hier so ein Turnier ausführen zu können und dann entsprechend auch Frauen- und Mädchenfußball zu pushen.
Die großen Turniere, das sind sozusagen die Profiveranstaltungen. Sie kommen jetzt aus dem Amateurverband. Es ist der alte Streit, der seit Jahrzehnten, kann man sagen, eigentlich schwelt. Mal intensiver, mal nicht so intensiv. Das Zusammenführen von Profis und Amateuren ist auch eine Mammutaufgabe, die auf einen wartet im DFB. Mit welchen Ideen gehen Sie das an und wie überzeugen Sie auch die Profis davon, dass sie auch für Sie der richtige Ansprechpartner sind?
Zwei Sachen dazu. Also zunächst mal möchte ich sagen, hier bei uns am Mittelrhein gibt es zwei Bundesligisten. Das ist der erste FC Köln und Bayer Leverkusen. Zu beiden Vereinen pflegen wir also wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir arbeiten bei verschiedenen Projekten zusammen, sei es Richtung Ehrenamt, sei es aber auch beim Thema Spielentwicklung. Das ist wirklich vorbildlich. Und das, was da gerne auch skizziert wird an Gegensätzen oder vermeintlichen Gegensätzen, das kann ich nur sagen, das trifft bei uns hier am Mittelrhein. Und Ähnliches höre ich übrigens auch aus anderen Verbänden in keinster Weise zu. Also diese Konfliktlinie ist sicherlich auch ein Stück weit überzogen dargestellt. Das andere ist, und das kann ich jetzt aus jüngster Vergangenheit sagen, ich bin ja gerade unterwegs und stelle mich bei den Ligavereinen vor, das heißt bei den Erst- und Zweitligisten, mache eine Tour quer durchs Land und rede mit den Spitzenleuten der Vereine. Das ist sehr zugewandt, das ist sehr interessiert. Das ist auch sehr einvernehmlich an vielen Stellen, weil das darf man ja auch mal sagen. Es gibt nicht nur Differenzen, sondern wir haben natürlich auch viele gemeinsame Interessen. Wenn ich auf die Fußballentwicklung in England gucke oder diese totale Ökonomisierung, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr gleich gepolt und sind der Auffassung, dass das hier nicht passieren soll. Die Profis wissen um die Verantwortung, die sie auch haben für die Fußballbasis. Das wird immer wieder auch deutlich, jetzt auch in Corona-Zeiten, wo, obwohl sie keine Zuschauer hatten, den Amateurbereich auch unterstützt haben. Das wird deutlich, wir hatten die Flut hier bei uns im Verbandsgebiet, wo die Unterstützung gekommen ist seitens der Profis. Es gibt die Frage der WM alle zwei Jahre, von Salary Cap bis hin zu der Super League. Ich glaube, wenn wir alles mal zusammenfassen, dann haben wir eine ganze Menge auch an Themen, wo wir gar nicht auseinander sind. Aber natürlich gibt es auch gerade jetzt in der nächsten Wahlperiode wichtige Dinge, die zu besprechen sind, sprich Grundlagenvertrag und anderes. Aber ich glaube, wenn man erstmal so eine Grundlage geschaffen hat und nicht direkt konfrontativ aufeinander zugeht und die Differenzen und die Dinge, die einen trennen, beschreibt und in den Vordergrund rückt, sondern sagt, wir sind ja an ganz vielen Stellen auch gemeinsam unterwegs, dann ist direkt eine andere Atmosphäre da. So habe ich das auch erlebt und ich glaube und bin mir auch sehr sicher, dass sich solche Verhandlungen, das kann ich nun wirklich auch aus der Politik ruhig und besonnen führen kann und dass wir hier zu guten Ergebnissen kommen.
Dann lassen Sie uns am Ende unseres Gesprächs ein bisschen nach vorne gucken. Sollten Sie gewählt werden, haben Sie direkt eine ganz große Aufgabe noch in diesem Jahr vor sich. Da steht die vielleicht umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten an. Auch da wird wahrscheinlich auf einen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf dann etwas zukommen, sich da zu positionieren. Mit welchem Blick schauen Sie jetzt schon nach Katar?
Also ganz unabhängig davon, ob ich gewählt werde oder nicht, glaube ich, muss man sich dazu positionieren oder sollte dazu eine Position haben. Aber klar, wenn man gewählt wird, dann rückt das Thema für einen selber natürlich noch viel stärker in den Fokus. Ich glaube, die Vergabe kann insgesamt schon als problematisch betrachtet werden, wenn wir auf Menschenrechte und Nachhaltigkeit gucken. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt da übrigens eine große Rolle, wenn man bedenkt, dass man auf so einem relativ kleinen Staatsgebiet so viele hochmoderne Stadien baut. Das ist schon ein Vorgang. Und im Sinne des Sports und der Sportler, insgesamt der Fans, hätte man sich durchaus, glaube ich, auch eine andere Entscheidung vorstellen können. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Ich bin gegen einen Boykott, das sage ich ganz klar, weil wir haben jetzt die Situation, dass die Vergabe erfolgt ist und wir müssen jetzt das tun, was man in der Politik auch tut, nämlich den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Wir müssen versuchen, dieses Turnier dann auch zu nutzen, um Einfluss geltend zu machen, um Brücken zu bauen, um zu schauen, wie können wir das, was uns wichtig ist an Werten, auch aktiv platzieren. Weil wir haben unsere Satzung, wir haben unsere Präambel, wir haben unsere Grundsätze. Und wenn ich mir die anschaue im DFB, da stehen so viele gute und richtige Sachen. Aber sie sind faktisch eine Aufforderung zu aktivem Handeln und nicht sozusagen, dass man sie formuliert hat und sie dann ad acta gelegt werden, sondern wir müssen für diese Werte, die wir uns selber gegeben haben, auch aktiv uns einsetzen. Und das ist das, was mir vorschwebt, dass wir rund um diese WM auch klar Position beziehen und weil ich glaube schon, dass wir hier eine gesellschaftspolitische klare Kante zeigen müssen und nicht sozusagen unsere eigenen Positionen in irgendeiner Form relativieren dürfen oder sonst was. Wir müssen hier klar sein und das ist auch mein Anspruch.
Ein Boykott schließen Sie aus. Kann man da trotzdem ruhigen Gewissens hinfahren nach Katar, gerade wenn man, wie Sie gesagt haben, auch eine gesellschaftliche Verantwortung spürt? Also wie müsste sich der DFB dann auch da präsentieren?
Ja, das ist richtig. Ich bin schon der Meinung, dass man hinfährt. Man muss gucken, dass man, das ist wichtig, dass man die Gespräche führt, sicherlich mit den entsprechenden Verantwortlichen vor Ort, politisch, verbandspolitisch Verantwortlichen. Aber es gilt eben auch, Zeichen und Signale zu setzen.
Auch von der Mannschaft?
Dazu hat Oliver Bierhoff, glaube ich, zuletzt einiges gesagt. Ich würde natürlich auch, wenn ich gewählt werden sollte, hierzu in den Dialog mit der Mannschaft treten. Und ich glaube, die Mannschaft selber hat eine hohe Sensibilität. So ist meine Wahrnehmung. Ich habe das gesehen bei der Euro im vergangenen Jahr, wo ja an verschiedenen Stellen die Mannschaft sich sehr klar positioniert hat. Und das gilt auch für Katar. Ich bin ziemlich sicher, dass ich sehr rasch das Gespräch dann auch mit dem Team suchen würde.
Jetzt ist der DFB ja auch nicht allein auf dieser Welt. Er ist ja auch eingebunden in UEFA und FIFA. Auch da gibt es viel Kritik dran, insbesondere an, Sie haben die Zwei-Jahres-WM angesprochen, an der FIFA und den Plänen von Präsident Infantino. Welche Rolle sehen Sie in der Zukunft für den DFB im internationalen Geschehen?
Nun, der DFB ist, glaube ich, international immer von Gewicht und ein gewichtiger Verband mit exorbitant vielen Mitgliedern und hat eine wichtige Stimme, glaube ich, im Konzert der großen Verbände und international, das glaube ich schon. Ich bin aber auch der Auffassung und da bitte ich auch um Verständnis, dass ich jetzt mich um meinen Landesverband, um die DFB-Kandidatur kümmere und dass ich bei diesen ganzen Themen UEFA und FIFA, wo wir ja vertreten sind, auch hochrangig vertreten sind, da würde ich natürlich mich sehr stark einarbeiten müssen und schauen, wie wir da Akzente setzen können, wo wir klar sind. Ich glaube, einiges ist auch schon passiert, insbesondere was die Vergabe der künftigen Turniere betrifft. Da ist ja Katar, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, dass man hieraus die Lehren gezogen hat und die Vergabekriterien jetzt auch deutlich nochmal angepasst hat. Das sind Dinge, die ich richtig finde, wo wir unseren Einfluss geltend machen müssen. Und aber da habe ich keine Sorge, dass wir in der derzeitigen Aufstellung da auch gut vertreten sind.
Ganz am Ende, Herr Neuendorf, Sie sind angetreten, als Sie quasi vorgestellt wurden, haben gesagt, ich bin sowas wie der Neue, ich kenne mich noch gar nicht so richtig aus und ich komme quasi von außen. Jetzt sind Sie ja seit 2,5 Jahren im Mittelrhein. Jetzt haben Sie auch allein in den letzten Wochen und Monaten eine Menge mitbekommen, auch in der Öffentlichkeit. Das ist dann wahrscheinlich doch nochmal eine etwas andere Position als vorher. Sie bleiben aber dabei, auch mit dem, was Sie jetzt wissen und mit dem, was Sie mitbekommen haben. Sie wollen dann DFB-Präsident werden.
Ja, selbstverständlich, weil ich glaube immer noch auch das mit dem Missverständnis mal aufräumen möchte, dass der DFB von vielen ja auch in den letzten Wochen, wie er beschrieben worden ist und was ich definitiv nicht teile, was ich erkenne in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist, wenn man sagt, der DFB ist dysfunktional, oder wenn ich die letzten Äußerungen auch von Uli Hoeneß dazu lese, wie der DFB aufgestellt ist, dann frage ich mich schon, woher das rührt. Weil meine Wahrnehmung ist schon, dass der DFB eine unglaublich wichtige Organisation ist, die in ganz vielen Bereichen mit einem herausragend und super qualifizierten Hauptamt ganz wichtige Aufgaben wahrnimmt. Den ganzen, was den Spielbetrieb betrifft, was Fußballentwicklung betrifft. Ich kann das nur immer wieder sagen. Wir brauchen mehr Spielerinnen und Spieler. Wir brauchen mehr Trainerinnen und Trainer, Schiedsrichter, wir brauchen mehr Ehrenamt. Da gibt es unglaublich viele Konzepte, die gemeinsam mit den Landesverbänden umgesetzt werden. Über all diese Dinge berichtet man leider sehr selten oder hört wenig. Das sind aber elementar wichtige Aufgaben für den Fußball und für die Gesellschaft insgesamt. Und ich lasse einfach mir auch nicht einreden, dass der DFB eine Veranstaltung ist, die nur schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man diese Dinge wieder in den Vordergrund rückt, was ich ja auch gesagt habe, wir müssen wieder über Fußball reden und die ganzen Dinge, die ganzen Krisen und die Kritik, auf die Sie ja auch eben eingegangen sind, die dem DFB widerfährt, die müssen ein Stück weit zurückgefahren und beruhigt werden. Und wir brauchen einfach wieder diesen Fokus auf den Sport und den Fußball. weil das ist unsere elementare und eigentliche Aufgabe. Und die löst der DFB für meine Begriffe in ganz vielen Teilen ganz herausragend. Und deshalb ist es, glaube ich, immer noch sehr erstrebenswert, DFB-Präsident zu werden und mitzuhelfen, dass das weiter gut funktioniert.
Ist also ganz und gar nicht unregierbar und unführbar, der Verband?
Nein. Das glaube ich nicht.
Das ist das Schlusswort. Das war unser Sportgespräch. Mit Bernd Neuendorf am 11. März will er zum DFB-Präsidenten gewählt werden. Danke für Ihre Zeit, Herr Neuendorf. Dieses Gespräch gibt es wie immer online auf deutschlandfunk.de/sport und kann dort nochmals angehört werden. Und es gibt es auch als Podcast-Abo. Ich bin Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.